Einfach besser essen. Sascha Walleczek erklärt Ernährung. Dein Wegweiser durchs Ernährungsdickicht.
Hallo meine Lieben, willkommen bei Einfach besser essen. Mein Name ist Sascha Walleczek, ich bin Ernährungstherapeutin und versuche euch in diesem Podcast verschiedenste Ernährungsthemen besser zu erklären und verständlich zu machen. Heute reden wir über den richtigen Abstand zwischen den Mahlzeiten, also wann und wie oft soll man eigentlich essen pro Tag. Und am Ende habe ich wieder ein Superfood für euch, und zwar die Chiasamen. Aber gleich zu unserem Hauptthema, also was ist der richtige Abstand zwischen den Mahlzeiten? Und dann möchte ich ein bisschen ausholen. Ich habe mich schon sehr früh für Ernährung interessiert, schon als Teenager. Und das war immer so eine Sache, wo ich mir gedacht habe, Ernährung muss eigentlich eine der ältesten Wissenschaften der Welt sein. Es muss doch die ursprünglichste, ultimative Frage sein, was muss ein Mensch essen, um optimal gesund zu sein, um lange gesund und alt zu werden? Das muss doch eine der ältesten Fragen der Menschheit sein. Und dann hat sich herausgestellt, zu meiner großen Verwunderung, dass das keine Frage ist, die man sich bis vor wenigen Jahrzehnten gestellt hat. Deswegen Ernährungswissenschaft ist eine sehr junge Wissenschaft. Weil die Frage, die man sich bis vor wenigen Jahrzehnten gestellt hat, ist nicht, wann soll optimalerweise eine Hausfrau ihr Frühstück einnehmen, sondern es ging darum, wie überleben wir harte Zeiten, wie ernähren wir unsere Bevölkerung im Krieg, wie schaffen wir das mit dem, was wir haben, auszukommen. Also da ging es ums Nicht-Verhungern. Und wenn man sich anschaut, auch die Richtlinien, die offiziellen, also zum Beispiel von der DGE, wie viel Protein man nehmen soll, dann ist es ein Wert, der heißt, damit ist man fruchtbar und überlebt. Ja? Aber das ist nicht, was ist das Optimum für eine 55-Jährige? Oder wie viel verdaut die und was soll die aufnehmen? Weil das ist nicht die Frage, die gestellt wurde, bis eben vor wenigen Jahrzehnten. Und jetzt leben wir in einer Welt, wo ein Großteil der Weltbevölkerung, natürlich längst nicht alle, aber ein Großteil, vor allem in der westlichen Welt, wir haben mehr Nahrung, als wir brauchen. Und jetzt könnten wir anfangen zu optimieren. Und deswegen entstehen diese Fragen erst jetzt. Und das ist die lange Erklärung dafür, warum manche Sachen in der Ernährungswissenschaft vielleicht auch sehr verwirrend sind. Wo man sagt, wieso ändert sich das dauernd? Wieso wissen die das nicht? Warum streiten die dann auch immer darüber? Ja, weil eben in der Forschung, in der Wissenschaft dauern Sachen Jahre und Jahrzehnte. Und je länger wir etwas erforschen, umso besser kennen wir es dann. Aber das ist eben etwas, die Frage hat sich bis jetzt nicht so wirklich gestellt. Aber jetzt stellt sie sich. Und jetzt schauen wir uns einmal an, was wir denn heutzutage zum Thema, wie viele Mahlzeiten sollte ein Mensch idealerweise essen, zu dem Teil eigentlich wissen. Und das ist auch wieder so, eben die Frage ist, überleben tut der Mensch sehr viel. Ja, also das ist eben nicht, überlebst du nur einmal am Tag zu essen oder überlebst du siebenmal am Tag zu essen. Die Frage, die wir jetzt haben, ist wirklich, was wäre denn wirklich besser für uns in unserer jetzigen Situation? Also, wenn wir uns anschauen oder wenn du dich in den Spiegel schaust, wenn ich einen Vortrag mache, mache ich an dieser Stelle immer eine Folie und da sind ein Bild von drei Tieren drauf und da ist drauf ein Löwe, eine Kuh und ein Schimpanse oder ein Bonobo, also ein Affe. Und wenn du dich jetzt in den Spiegel schaust, heute in der Früh und dir überlegst, wem der drei du am ähnlichsten siehst, dann ist es nicht der Löwe. Es ist auch zum Glück nicht die Kuh, sondern am ähnlichsten schauen wir halt einfach einem Affen. Wir sind im Grunde affenähnlich, ja. Die Biologen werden jetzt laut aufschreien, das meine ich auch nicht damit, ja. Aber wenn wir uns mit einem Raubtier oder einem Wiederkäuer vergleichen würden, dann sind wir am ehesten Affen. Und evolutionsmäßig ist es, also ein Löwe zum Beispiel, der frisst einmal am Tag und die ganze Jagd- und Fressensaktion dauert ungefähr eine Stunde bei dem von seinen 24 Stunden. Und dann schläft er 18 bis 20 Stunden am Tag, ruht und schläft er. Und dann hat er noch 3 Stunden irgendwelche anderen Aktivitäten, Revier abgehen und sozial. Und 1 Stunde verbringt er mit Fressen. Jagen und Fressen. Die Kuh, das mag vielleicht für viele überraschend sein, die Kuh hat nur 1 Stunde Tiefschlaf am Tag und schläft sehr, sehr wenig, nämlich nur eine wenige Stunden, ungefähr 4 Stunden. Und praktisch den ganzen Rest der Zeit verbringt sie mit Nahrungsaufnahme. Ein bisschen weniger als die Hälfte mit dem Grasen und ein bisschen mehr als die Hälfte mit dem Wiederkäuen. Also eine Kuh frisst 18 Stunden oder 20 Stunden am Tag und ein Löwe 1 Stunde am Tag. Und jetzt haben wir die Affen, die sind irgendwo dazwischen und die, also Bonobos und Schimpansen sind uns vielleicht am ähnlichsten den Hominiden, die wir waren, bevor wir das Feuer entdeckt haben. Und die verbringen ungefähr, also die schlafen 9 bis 11 Stunden übrigens. Die haben einen sehr langen Schlaf und die verbringen die Hälfte ihrer wachen Zeit mit Nahrungssuche, Nahrungsaufnahme. Aber eben, die fressen nicht den ganzen Tag wie die Kuh, sondern die suchen Nahrung und fressen, dann machen sie Pause, dann fressen sie, dann machen sie Pause, dann fressen sie, dann machen sie Pause. Also das ist ganz ein anderes Ernährungsverhalten wie bei den anderen Tieren. Und wir sind dem am ähnlichsten. Also auch wir sollten essen und Pause machen und essen und Pause machen und dann relativ lang schlafen. So waren wir, also die Hominiden, also die Menschen, die Menschenähnlichen, bevor wir das Feuer entdeckt haben, haben sich auch so ernährt. Und dann ist was Großartiges passiert. Wir haben entdeckt, wie wir Feuer verwenden können, um unsere Nahrung zu garen. Und daraufhin ist diese Nahrung sehr viel leichter verdaulich geworden, weil davor mussten wir sehr viel Zeit darauf verwenden. Das ist eben das, was die Verdauung, diese Esszeit so lang ist, dass die eben 5 bis 6 Stunden am Tag damit verbringen, Nahrung zu finden und aufzukauen vor allem. Wir müssen sie sehr lange kauen, weil wenn du so Zweige und Äste und eben sehr viel Pflanzenmaterial zu dir nimmst, das sehr viele Ballaststoffe hat, dann musst du sehr viel kauen. Und die Verdauungsarbeit braucht auch sehr viel Energie. Und deswegen hat es insgesamt 5 bis 6 Stunden gedauert. Und als wir das Feuer entdeckt haben und uns zunutze gemacht haben, hat sich das reduziert auf ungefähr 1 Stunde. Gleichzeitig haben wir nicht mehr so viel Energie gebraucht, wir haben nicht mehr so große Kaumuskulatur gebraucht und wir konnten jetzt dadurch, dass die Kalorien besser verfügbar waren, ein größeres Gehirn entwickeln. Und viele Wissenschaftler, ich bin keine Expertin auf dem Gebiet, aber ich habe es jetzt oft genug gehört, sagen, dass die Entdeckung des Feuers und die Verwendung des Feuers eigentlich quasi den Menschen zu Menschen gemacht hat. Also da gibt es einen Spruch, ich denke, daher bin ich, und man müsste sagen, ich koche, daher bin ich ein Mensch. Ja, also die Nahrung zu garen hat den ultimativen, den extremen Schub in der Entwicklung der Menschheit gebracht. Jetzt, wenn man davon weiter denkt, also wenn wir dann so Jäger und Sammler sind, dann ist es ja so, dass wir keinen Kühlschrank aufmachen können, wenn wir in der Früh machen und uns ein Müsli machen, weil auch Getreide hatten wir damals noch nicht, sondern man beginnt ja dann zu jagen und zu sammeln den Tag über und dann hätte man ja die Mahlzeit, das Essen gesammelt und gejagt und würde es am Ende des Tages essen. Und das ist auch das, was man bei eben so Jäger- und Sammlerkulturen sieht, dass die essen zwar auch über den Tag hinweg, aber eben was von gestern noch übrig ist oder was sie jetzt gerade finden. Menschen sind eben so Gelegenheitsesser, evolutionsbedingt. Und dann wäre die größte Mahlzeit eher am Ende des Tages, so diese Lagerfeuerromantik, die wir da alle im Kopf haben von der Steinzeit, wo man eben zusammenkommt und dann eben gemeinsam auch am Feuer die Nahrung einnimmt. Das hat sich auch bei Jäger- und Sammlerkulturen so beibehalten, aber wenn man sich anschaut, alle Kulturen, die es auf der Welt gibt, essen mehrfach am Tag. Und dann gibt es immer das Beispiel, dass sie sagen, ja, aber die Afrikaner, diese eine Kultur, die hat die größte Mahlzeit, die wichtige Mahlzeit am Abend. Aber auch die essen tagsüber Gelegenheit und essen die Reste vom Vortag. Also auch die essen über den Tag. Alle essen tagsüber und über den Tag verteilt. Und ich weiß, es klingt immer so doof. Natürlich, tagsüber soll man in der Nacht essen. Ja, aber theoretisch könnten wir den ganzen Tag jagen und sammeln und um Mitternacht essen. Unseren Schlaf unterbrechen, was weiß ich. Ja, biologisch gibt's die lustigsten Dinge, tun wir aber alle nicht. Und das klingt total logisch, aber das heißt trotzdem etwas, Menschen essen biologisch gesehen evolutionsbedingt bei Tageslicht oder in der Dämmerung, aber nicht in der Nacht. Und wir essen mehrmals am Tag über den Tag verteilt. Und wo jetzt die Nährstoffe am meisten vorkommen, darüber können wir jetzt reden, werden wir auch reden. Aber das mal als Konzept, okay, wir suchen nach einer Nahrungsverteilung für tagsüber, ja, und mehrfach. Dass wir 3-mal am Tag essen, ist erst sehr viel später gekommen. Erstens einmal, als wir dann Landwirtschaft entwickelt haben, also Agrarkulturen, da war jetzt plötzlich ein Überschuss an Kalorien da, die wir aufbewahren konnten, weil davor ohne Kühlschrank kannst du deine gejagten Sachen schwer aufbewahren. Aber jetzt hatten wir Getreide, wir konnten Nahrung aufbewahren, es war überschüssige Kalorien da. Und Menschen haben sehr hart körperlich gearbeitet, viel härter als vorher. Mahlzeiten waren jetzt fixere Mahlzeiten und eben auch früher am Tag. Und das wurde dann auch im Rahmen der Kolonialisierung quasi von der westlichen Kultur in die Welt getragen, weil es galt als zivilisiert, 3-mal am Tag zu essen. Und diese ganz fixen Zeiten, die kamen dann scheinbar erst mit der industriellen Revolution, weil jetzt hatten wir Fabriksarbeiter, die und Fabriksarbeiterinnen, die hart arbeiten mussten und die mussten fixe Pausen haben. Und jetzt war zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit, scheinbar, wenn ich das richtig verstanden habe, ganz fixe Essenszeiten da. Dieses Frühstück, Mittag, Abend. Ja. Historisch betrachtet gibt's schon 2 Arten, wie man Mahlzeiten aufteilen kann. Das eine ist dieses, nennt man Backloading. Das ist eben die Jäger- und Sammlerkultur. Wir sammeln und jagen unser Essen und haben die größte Mahlzeit daher eher am Abend. Das macht man auch heutzutage auch teilweise noch in sehr heißen Gegenden, weil einfach Verdauung sehr viel Energie braucht und es bei Hitze sehr mühsam ist. Und deswegen isst man dann eher am Abend die größere Mahlzeit. Und auch Menschen, die nicht körperlich arbeiten müssen, können sich's leisten, die Energie erst später einzunehmen. Und eben Menschen, die körperlich arbeiten müssen, die haben dieses Frontloading, die haben eher dieses große Frühstück, mehr Energie in der Früh, damit sie den Tag starten können. Und deswegen ist es auch so, dass es eher ein soziales Stigma hatte. Also das war die ärmeren Leute. Wir sehen die, die halt hart arbeiten müssen, die müssen ein großes Frühstück. Aber die reichen Leute, die nicht körperlich arbeiten müssen, die können sich's leisten, das auf später zu verschieben. Und deswegen war das also nicht so positiv gesehen, es eigentlich dieses große Frühstück zu haben, weil es eben so wie früher ein blasser Teint vornehmer war, weil Leute, die braun waren, haben ja im Freien körperlich gearbeitet. Daran hast du gesehen, dass du einen niedrigen sozialen Status hatte. Und scheinbar gehört dieses Frühstück da auch so ein bisschen in diese Gruppe hinein. Und es ist jetzt so historisch bedingt und die Frage ist jetzt, okay, was wäre jetzt optimal? Und als ich meine Ausbildung gemacht habe vor über 20 Jahren, da haben wir noch gelernt, mehrere im Tag verteilte Mahlzeiten, 5, 6, 7 Mahlzeiten ist optimal. Also eher kleinere Mahlzeiten und verteilen. Und dann kamen dann eben so andere Sachen dazu, dann kam eben das Intervallfasten und plötzlich war die Autophagie total wichtig und weniger essen. Und was wir schon wissen, ist, jedes Mal, wenn wir essen und der Blutzucker ansteigt, entsteht Entzündung im Körper. Und wir wollen ja diese systemische Entzündung nicht ständig befeuern, also wäre dann ja ein logischer Schritt zu sagen, seltener essen, damit der Körper wieder die Entzündung dazwischen senken kann. Und das sind so ein bisschen widersprüchliche Sachen, weil nämlich für diese vielen Mahlzeiten gibt's gute Studien. Also da gibt es Studien, die zeigen, dass du zwischen, Achtung, 4 bis 17 Mahlzeiten am Tag haben die untersucht. Aber ich habe welche gesehen, vor allem mit 12 Mahlzeiten. 6 Mahlzeiten war schon die untere Grenze von viel quasi. Dass wenn du öfters isst, dass diese Menschen haben bessere Cholesterinwerte, bessere Triglyceride, das erhöht das HDL, das senkt das LDL. Was es aber dann schon zeigt, das ist alles positiv, das finden wir alles großartig und daher kommt es, bitte esst öfters über den Tag verteilt kleinere Mahlzeiten. Und wenn wir jetzt erinnern, wenn wir jetzt ganz oft essen, dann bleibt der Blutzucker ja ständig erhöht. Und ein ständig erhöhter Blutzucker führt dazu, dass der Körper, dass die Blutzuckerregulation nicht mehr so effizient funktioniert. Und deswegen gibt es auch Studien, die zeigen, je öfter du isst, umso schlechter ist deine Blutzuckerkontrolle, also HbA1c, die Insulinresistenz, die Nüchternblutzucker. Und dann gibt es Übersichtsarbeiten, die sagen, der Nachteil ist nur minimal, aber ich bin jetzt wieder bei dem Vergleich von Kuh und Affe. Ja, wenn wir anfangen zu essen wie eine Kuh, ist das nicht für uns physiologisch gut, dass wir die ganze Zeit essen, die ganze Zeit den Blutzucker erhöhen. Also dieses ständige Essen, und wie gesagt, ich habe Studien gesehen mit 11, 12 Mahlzeiten am Tag, da nähern wir uns dann schon langsam der Ernährung einer Kuh, sehr, sehr plakativ ausgedrückt. Und das ist jetzt wahrscheinlich nicht das Ideale. Aber auf dem anderen Extrem haben wir diese Intervallfaster, die sagen einmal pro Tag oder zweimal am Tag in einem bestimmten Fenster. Und da möchte ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen, weil über Intervallfasten haben wir eigene Folgen, die wir euch gerne verlinken. Und damals habe ich auch schon erwähnt, da gibt es eine Übersichtsarbeit, die zeigt, dass Menschen, die gerade Frühstück auslassen, haben eine erhöhte Sterblichkeit, dass weniger Mahlzeiten schlechter sind. Also dieses ganz extreme Extrem ist wahrscheinlich nicht ideal. Aber was stimmt denn jetzt? Und wann solltet ihr denn jetzt idealerweise essen? Was wissen wir heutzutage? Da gibt's mehrere ganz tolle Arbeiten und da gibt's eine Übersichtsarbeit von 2019. Und der dann wirklich die haben so aufgeschlüsselt wirkliche Zeiten. Also wirklich 9 Uhr, 9.30 Uhr, 12 Uhr. Also, idealerweise isst du dein Frühstück 1 bis 2 Stunden nach dem Aufstehen. Wenn ihr mir zugehört habt, wisst ihr, dass ich immer drauf herumreite und sag frühstücken und spätestens 2 Stunden nach dem Aufstehen. Und das stimmt absolut weiterhin. Ich mache jetzt noch eine kleine Ergänzung, weil ich habe immer gesagt 1 bis 2 Stunden nach dem Aufstehen. Und jetzt in der Vorbereitung für diese Folge ist mir das nochmal bewusster geworden. Es ist so, wenn du an Schlafmangel leidest, was viele tun, also wenn du zu kurz geschlafen hast oder wenn du in einem sehr, sehr dunklen Zimmer schläfst, so wie ich, und dann erst, wenn du aufwachst, das erste Mal Licht quasi in die Augen kommt oder auf den Körper kommt, dann hast du noch Restmelatonin, dein Schlafhormon in deinem Körper. Und das braucht ein bisschen nach dem Aufwachen, bis es abgebaut ist. Und wenn du jetzt gleich was isst, dieses Melatonin, vereinfacht ausgedrückt, blockiert die Bauchspeicheldrüse ein bisschen. Und das heißt, die kann dann nicht so gut reagieren, wenn du jetzt Kohlenhydrate isst, um den Blutzucker in den Griff zu kriegen. Und die hat dann eine überschießende Reaktion, weil die eben noch ein bisschen von diesem Melatonin eingeschläfert wird. Ja? Deswegen ist es in dem Fall dann besser, wenn du ungefähr eine Stunde wartest, bis du was isst, aber auch nicht so lange, also 1 bis 2 Stunden nach dem Aufstehen. Und das ist jetzt kein, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt schon wieder eine neue Regel, hört auf euren Körper. Wenn du gut ausgeschlafen bist, du wachst in der Früh auf und hast Hunger, wunderbar, würde ich mir keinen Stress machen. Wenn du dazu bist, dass du sagst, ja, Energie ist ein Problem, Bauchfett ist ein Problem und ich wach meistens gerädert auf, weil ich eben zu spät schlafen gehe und zu schlecht schlafe und du vielleicht eh nicht gleich Hunger hast in der Früh, dann ist es total okay, wenn du mal ein bisschen wartest, eine Stunde ungefähr und dann erst was zu essen, dann würdest du das Frühstück besser verstoffwechseln. Genau. Und die Menschen, die das machen, es waren, glaube ich, vor allem Frauen im Überblick, die nehmen besser ab und die tun sich leichter, das Gewicht zu halten. Also das hat auch einen direkten Zusammenhang. Kommen wir zum Mittagessen. Das Mittagessen, da gibt es auch eine schöne Arbeit und da haben sie angeschaut, Frauen, die ungefähr um 1 Mittag essen oder Frauen, die erst nach 3 Uhr Mittag essen. Das war so, dass das die größte Mahlzeit des Tages ist. Also das geht ihre Hauptmahlzeit. Das war in Spanien, wo eben das Mittagessen die größte Mahlzeit des Tages ist. Und die, die ein früheres Mittagessen haben, nehmen besser ab, haben eine bessere Blutzuckerkontrolle und haben, Achtung, einen höheren Grundumsatz. Und es ist schon sehr spannend, dass der Körper nur, weil die Mahlzeit später kommt, den Grundumsatz runterfahren kann. Und das ist ein bisschen das, wenn ihr euch erinnert, wenn ich vom Sparmodus des Körpers rede und er sagt, ich weiß nicht, ob ich genug zum Essen kriege, ich fange hier mal ein bisschen sparen an. Und es quasi scheint in diese Richtung zu deuten, dass sie sagen, wenn das so spät kommt, dann macht der Körper, tut er schon mal ein bisschen gegenregulieren, weil er nicht weiß, ob die Ernährungssicherheit gedeckt ist. Und dann noch was ganz anderes Spannendes, finde ich. Ihr wisst, wir reden dauernd vom Mikrobiom. Wir haben ja überall ein Mikrobiom, also auch auf der Haut und auch im Mund, im Speichel. Und dieses Mikrobiom ist einem gewissen Tagesrhythmus unterzogen. Also die haben ihren Tagesrhythmus. Und wenn wir dann so spät Mittag essen, dann verändert das den Tagesrhythmus unseres Speichelmikrobioms und das hat laut dieser Studie, könnte Auswirkungen auf unseren Stoffwechsel haben. Also es hat viele Gründe, warum ein eher frühes, weiß nicht, ob jetzt 1 Uhr für euch früh ist, aber eben das Mittagessen nicht auszulassen, ist ein wirklich wichtiger Punkt. Und weil für mich nach 3 Uhr Mittagessen ist ja nicht ein spätes Mittagessen, habe das Mittagessen ausgelassen. Und diese Pünktlichkeit, dieses Frühere, für das spricht einiges. Und das ist jetzt, wenn du sagst, ja, du sagst ja immer, wir sind Steinzeitmenschen und die essen am Abend ihre größte Mahlzeit. Dann sage ich, ja, stimmt. Aber Steinzeitmenschen hatten auch kein Kunstlicht am Abend. Die hatten auch nicht diesen extrem hohen Stress, den wir haben, sodass wir, die mussten nicht ihrem Körper permanent Zeichen geben, dass er eh überlebt, dass eh alles okay ist und dass das am Abend, obwohl es hell ist, trotzdem Nacht ist. Und das sind so Dinge, die viel mehr ausmachen, als man oft meinen möchte. Also, wir haben gefrühstückt, wir haben relativ pünktlich Mittag gegessen. Jetzt geht es ums Abendessen. Das Abendessen sollte spätestens 3 Stunden, auch wieder aus dieser Arbeit heraus, spätestens 3 Stunden vor dem Einschlafen abgeschlossen sein. Und das ist in der heutigen Zeit, also zum Beispiel für mich persönlich, schon ein bisschen ein Problem, weil ich weiß, dass es ideal wäre für mich, wenn ich schaffe, so zwischen 10 und halb 11 schlafen zu gehen. Aber 10 minus 3 ist 7. Das heißt, ich müsste um 7, halb 8 das Abendessen abgeschlossen haben. Und dann muss ich sagen, da bin ich oft gerade daheim und fange Kochen an. Und das ist etwas, was ich auf jeden Fall für mich verbessern möchte. Aber das macht teilweise das Leben schon ein bisschen schwieriger, wenn man das dann um das herum planen sollte. Aber auch hier wieder ganz deutlich, hat wieder mit BMI und Blutwerten und Abnehmen und nicht zunehmen zu tun. Vor allem, dieses Abendessen sollte idealerweise die reden von High GI, also glykämischem Index. Das sollte also keine Mahlzeit sein, die den Blutzucker extrem schnell und hoch ansteigen lässt. Und da kommt dann wieder die Fastformel im Spiel. Wer hier neu ist, wir verlinken euch gerne das Fastformel-Poster, weil wir ja bei jeder Fastformel-Mahlzeit maximal eine Faustgröße stärkehaltige Kohlenhydrate dabei haben. Und das ist das Ausmaß, das den Blutzucker nicht stark ansteigen lässt, aber auch wieder trotzdem unserer Schilddrüse und den Stresshormonen hilft. Deswegen, ich bin jetzt nicht ein Fan davon, das komplett zu streichen, aber nicht ausarten zu lassen. Wie immer 80-20, hin und wieder darf man alles, auch Pizza, Nudelberg und Chips. Aber an einem normalen Tag wäre es besser, wenn ihr eben ungefähr bei dieser Faustgröße bleibt. Und dann noch was. Nach dem Abendessen, wer dann nach dem Abendessen nochmal was isst, einen Snack oder das Abendessen 2 Stunden vor dem Schlafengehen oder nochmal etwas isst nach dem Abendessen vor dem Schlafengehen, das ist assoziiert mit erhöhten Cholesterin, erhöhten Triglyceriden und überhaupt mit metabolischem Syndrom, also auch Bauchfett und diese ganzen Dinge. Es spricht einiges dafür, wirklich 3 Stunden vor dem Schlafengehen mit dem Essen aufzuhören, wenn das bei euch machbar ist, aber halt so weit wie möglich vom Schlafengehen weg, wenn ihr keine 3 Stunden einhalten könnt. Entgegen der Backloading-Jäger- und Sammler-Methode, wo wir eben unsere größte Mahlzeit am Ende des Tages haben, spricht sehr viel dafür, die Nährstoffe vor allem in die erste Tageshälfte zu buxieren, wenn es irgendwie geht. Das heißt, eher ein großes Frühstück, eher ein großes Mittagessen. Zum Mittag ist sowieso unsere Blutzuckersteuerung am allerbesten. Das heißt, das ist auch der Moment, wo wir am besten Nährstoffe und Kohlenhydrate aufnehmen können. Und bis dorthin quasi dem Körper schon ein Signal gegeben zu haben, heute verhungern wir nicht. Ja, alles ist gut. Und eines der wichtigsten Signale dafür ist natürlich Protein. Und deswegen ist eben so ein proteinreiches Frühstück, aber auch ein Mittagessen und überhaupt diese Sachen nach vorne zu verlagern, sehr gut. Okay, wir haben in der Früh gegessen, wir wissen, wann wir am Abend essen, wir essen dazwischen Mittagessen. Was ist mit Zwischenmahlzeiten? Und da gibt's eben die unterschiedlichen Studien, die einfach zeigen, dass viele, viele, viele Mahlzeiten eigentlich scheinbar sehr gut sein sollen. Also vor allem fürs Cholesterin, die Triglyceride und alle diese Dinge. Und manche Studien zeigen einen negativen Einfluss auf den Blutzucker, andere sind neutral und die Übersichtsarbeit sagt, braucht man vielleicht ein bisschen mehr Daten, aber eigentlich ist es kein signifikanter Unterschied, ob man öfter isst oder weniger. Ich bin immer bei keine Kuh, du bist ein Affe, also mach dazwischen auch mal Pausen. Aber es ist immer die Frage, wie oft soll ich denn jetzt wirklich essen, Sascha? Das kriege ich ganz, ganz oft. Grundsätzlich ist das Ziel wahrscheinlich so bei 3 bis 4 Mahlzeiten, manche brauchen 5. 3 ist total okay. Ich bin nie ein Fan von weniger als 3, weil du kriegst auch die Nährstoffe gar nicht unter und vom Zeitlichen her passt nicht und die Studien, die Daten zeigen das Gegenteil. Aber was ist jetzt mit mehr und wann isst man mehr? Und da wollte ich euch ein lustiges Beispiel erzählen. Und zwar habe ich vor kurzem gerade eine Fortbildung gemacht zur Sporternährung. Und da ging es um Profifußballer. Nur Männer, deswegen nur Fußballer. Und die, nur damit ihr wisst, die werden von ihrem Team ernährt mindestens 6-mal am Tag. Die essen ein Frühstück, dann trainieren sie, dann haben sie ein Recovery-Mahlzeit, dann haben sie ein Mittagessen, dann haben sie eine Vortraining- oder Vorspiel-Snack, dann haben sie nochmal eine Recovery-Mahlzeit und dann haben sie ein Abendessen. Und wenn zwischen Mittagessen und dem Spielbeginn zu viel Zeit ist, dann kommt dazwischen auch noch eine ordentliche Mahlzeit. Also die essen 6-mal am Tag und es sind Spitzensportler, weil du brauchst das, um die Nährstoffe, um die Energieproduktion zu garantieren, um die Nährstoffe in die Leute reinzubringen. Und deswegen, warum ich das so betone, ist, weil irgendwie ist es total in geworden, möglichst selten zu essen. Das ist irgendwie so, da sind die Leute wahnsinnig stolz drauf, wie selten sie essen. Sie essen nicht vor 12 Uhr, sie essen nicht nach 18 Uhr, sie essen nur eine große Mahlzeit am Tag. Und bei mir klingeln da immer alle Alarmglocken, weil das für den Körper sich einfach nicht ausgeht, weil du bist zwar keine Kuh, aber du bist halt auch keine Löwin. Ja, du bist halt leider ein Affe. Für mich ist es so fast wichtiger als jetzt, wie viele Mahlzeiten sind es jetzt? Sind es jetzt 4, 5 oder 6, Sascha? Ist für mich wichtiger eigentlich, wann die erste Mahlzeit ist und wann die letzte Mahlzeit ist. Ja? Und dann wann wir natürlich die Nährstoffe ein bisschen mehr in die erste Hälfte. Und dann fangen wir an aufzuteilen. Und es ist so, dass wir das am Anfang ein bisschen öfter machen und dann vielleicht ein bisschen zurückstufen. Das liegt an dem, ich vergleiche das immer ein bisschen mit Autofahren. Du fängst nicht quasi auf Eis, Schnee und auf der Autobahn Autofahren an. Du fängst an auf dem Parkplatz und tastest dich heran, ja, und lernst einmal mit dem Ding umgehen. Ähnlich ist es mit der Anzahl der Mahlzeiten. Du weißt noch nicht, wie es sich anfühlt, wenn du regelmäßiger isst und ob du mehr Energie hast. Und dann erst kannst du schauen, wie sich das anfühlt, weil wenn du sagst, naja, aber mir geht's ja gut. Ja, wenn es dir gut geht, dann hast du das jetzt normalisiert, aber du weißt ja gar nicht, wie es sich anfühlen könnte, wenn es dir vielleicht besser geht. Ja, und deswegen wäre es ein Versuch wert. Ich weiß von mir, dass wenn ich frühstücke und am späten Vormittag ein bisschen Obst und ein paar Nüsse, also eine Zwischenmahlzeit esse und vor allem am Nachmittag noch einmal und ich mache das ein paar Tage, habe ich ganz andere Energie und viel bessere Energie und ich kann mich hier selber an der eigenen Nase nehmen. Ich mache es trotzdem viel zu selten, aber es macht bei mir, ich weiß, es macht einen spürbaren Unterschied. Und deswegen tastet euch heran. Und das andere, was bei mir wichtig ist, bei uns geht es ja im Fast-Formel-3S-Programm vor allem darum, im zweiten Schritt die Sättigungssignale im Körper zu reparieren und zu normalisieren. Und jetzt sollst du essen, bis du satt bist und dann sollst du aufhören. Aber, und das ist die große Frage, es ist jetzt oft so, dass vor allem Menschen mit einer Diät-Vergangenheit, die haben dann sagen, ja, aber reicht das jetzt, was ich gegessen habe? Was ist, wenn ich bald wieder hungrig bin? Es war zu wenig, aber das nächste Essen ist erst 4 Stunden entfernt. Erst dann darf ich wieder. Und deswegen gerade am Anfang isst du, bis du gerade satt bist und sagst, na, fühlt sich jetzt ganz angenehm an, ich brauche jetzt nicht mehr, würde noch gut schmecken, aber ich brauche nicht mehr und dann hörst du auf. Und wenn du nach 2 Stunden wieder hungrig bist, dann isst du. Und da tastest du dich heran, der Körper kommt dann so drauf, was du brauchst, wie viel du brauchst, um eben einen besseren Abstand zur Normalzeit zu kriegen. Und ich finde jetzt alle 2 Stunden oder alle 1,5 Stunden zu essen viel zu oft. Aber oft ist es alle 3,5 bis 4 Stunden. Also wenn ich in der Früh frühstücke und dann am späten Vormittag, und da gibt es eine lustige Studie, die zeigt, dass irgendwie ich Werte verbessert sind, wenn man am Vormittag einen Obstsnack isst, also eine Zwischenmahlzeit mit Obst, und dann Mittag esse. Und dann ist bei mir das Mittagessen bis zum Abendessen oft recht lang. Und dann vor allem, wenn ich dann so um 3:30, 4 oder so um die Gegend herum noch einmal eine Zwischenmahlzeit esse, dann hilft mir das extrem mit der Energie. Und damit würde ich anfangen. Und dann musst du einfach schauen, brauchst du es wirklich, tut es dir gut oder ist es eigentlich es macht keinen Unterschied. Und dann spricht schon einiges auch für Pausen zwischen den Mahlzeiten. Weil dann eben die Fettverbrennung angekurbelt werden kann, der Blutzucker runterfahren kann. Das ist schon eine gute Idee, dem Körper auch mal eine Pause zu geben. Es ist immer so eine Balance zwischen dem einen und dem anderen. Und vielleicht habt ihr auch gesagt, ja, was heißt 3 Stunden vorm Schlafen gehen aufhören zu essen? Das zählst du nicht immer, man soll Casein essen vorm Schlafen gehen. Und da kommen wir jetzt zu dieser jungen Wissenschaft, ja, dass ja, langfristig gesehen für Blutfette, für Bauchfett, für diese ganzen Dinge, spricht einiges dafür, 3 Stunden vorm Schlafengehen aufzuhören, weil die Reparaturprozesse, der lymphatische Fluss im Gehirn, das Melatonin, alle diese Sachen besser funktionieren. Die andere Studie mit dem Casein vor dem Schlafengehen, die hat sich angeschaut, wie optimiert man Muskelaufbau. Die haben nicht geschaut, was macht das Gehirn und machen wir da Alzheimer-Prävention, sondern die haben nur gesagt, wir wollen Muskelaufbau optimieren. Was ist, wenn wir diesen älteren Menschen vorm Schlafengehen Casein geben? Und dann sagen sie, hey, dann das hilft extrem beim Muskelaufbau. Und deswegen ist es immer, was wird gefragt und was schauen wir uns an. Und das ist halt oft nicht, das werden nicht alle Faktoren beachtet. Das heißt, wenn ihr gerade im Training seid, wenn ihr gerade Muskeln aufbauen wollt, wenn ihr gerade von einem harten Training heimkommt und vor allem, wenn ihr nochmal Hunger habt, dann esst eure Casein-Mahlzeit, Skier, Topfen, Quark, sowas, vor dem Schlafengehen. Langfristig ist es etwas, was ich würde versuchen, zurückzufahren, damit ihr 3 Stunden vorher aufhört. Weil ihr einfach dann, und es spricht ja nichts dagegen, zum Abendessen viel Casein zu essen, ist ja auch eine Möglichkeit, aber das nicht so nah vorm Schlafengehen zu machen, wenn es vor allem, wenn man älter wird, wenn es darum geht, dass man ein bisschen Bauchfett aufbaut, dass die Blutwerte, das Cholesterin steigt. Wenn es darum geht, ist der Abstand vorm Schlafengehen scheinbar ein bisschen wichtiger. Wir haben jetzt ungefähr, das ist jetzt so wie so einen optimalen Tag für einen durchschnittlichen Menschen stattfinden sollte. Was ich dann auch ganz oft gefragt werde, ist, was mache ich, wenn ich Schichtarbeit habe? Die sehr vereinfachte, ein bisschen verkürzte Version davon ist jetzt, ideal wäre es scheinbar, wenn Schichtarbeiter trotzdem immer zu den gleichen Zeiten essen. Das heißt, sagen wir mal 7 Uhr Frühstück, 12 Uhr Mittagessen, ich sage jetzt 18 Uhr Abendessen, ja, oder noch Snacks dazwischen. Und das, da haben sie eine Untersuchung gemacht und die war extrem gut kontrolliert und also das war der Wahnsinn, was die aufgeführt haben. Und da haben sie es so gemacht, dass sie Menschen auf eine Schicht, die haben ihren Tag-Nacht-Rhythmus verschoben, eine Art Schichtarbeitssimulierung und haben alles gemessen und bei der einen haben die immer gegessen quasi im Verhältnis dazu, wann sie aufgewacht sind. Also egal, wann halt ihre Schlafphase nach ihrer Schichtarbeit vorbei war, war das ihr Frühstück, egal welche Tageszeit das eigentlich war. Und bei den anderen haben sie gesagt, die essen immer zur gleichen Tageszeit, also tagsüber zu normalen Mahlzeiten. Aber rundherum verschiebt sich ihr Tag mit Schlaf und Arbeit. Und das heißt, das war teilweise so, dass wenn die Essenszeiten in ihre Schlafphase gefallen sind, haben die aufgeweckt, die haben was gegessen und sind wieder schlafen gegangen. Haben sie aufgeweckt, sind wieder schlafen gegangen. Und das ist jetzt eine kurzfristige Studie, das waren nur, glaube ich, 14 Tage, haben die in diesem Schlaflabor eingesperrt. Aber was sie gezeigt haben, ist, dass eben nicht alle Schäden der Schichtarbeit dadurch aufgehoben werden können, aber der Tag-Nacht-Rhythmus des Körpers nicht so gestört wird und verbessert wird, wenn die Mahlzeiten trotzdem an der gleichen Stelle passieren, unabhängig vom Schlaf. Und das ist schon total spannend, weil das zeigt eben das, was ich auch irgendwann mal schon vorher gerade gesagt habe, ist, wir haben halt einen sehr starken Tag-Nacht-Rhythmus. Und jetzt haben wir seit wie lang? 150 Jahre Kunstlicht, wenn überhaupt, noch nicht einmal ganz. Und dieses Kunstlicht, dieses bläuliche Licht, dieses helle Licht am Abend oder eben bei SchichtarbeiterInnen, die halt in der ganzen Nacht auch diesem Licht ausgesetzt sind, das beeinflusst unseren Körper. Ja? Und Mahlzeiten sind eben auch ein Es-ist-Tag-Signal. Und es scheint eben zu helfen, zu sagen, gut, wir essen trotzdem nur tagsüber, um dem Körper zu sagen, das mit dem Licht ist fake, das ist nicht das Ganze, was hier stattfindet. Und ein Signal findet noch immer an dem Zeitpunkt statt, an dem wirklich Tag ist. Also das war jetzt eine sehr vereinfachte Erklärung. Aber da deutet einiges darauf hin, dass es besser wäre, die wichtigsten Mahlzeiten zumindest tagsüber einzunehmen. Ich bin keine Schichtarbeiterin. Ich bewundere alle, die das machen und damit unser Leben, unser aller Leben erleichtern. Und ich verstehe total, dass du sagst, du spinnst wohl ein bisschen. Ich kann doch nicht 12 Stunden jetzt nichts essen, wenn ich jetzt hier hart arbeite. Wenn du dann trotzdem versuchen kannst, dass du sagst, die größeren Mahlzeiten finden noch zu Tageslicht oder wieder bei Tageslicht statt. Und das andere sind eher Dinge, die dir helfen, die Nachtschicht zu überbrücken. Spricht einiges von unserer jetzigen Datenlage her, dass das hilfreich wäre. Wie gesagt, das sind so Sachen, die fragen wir uns noch nicht wahnsinnig lange und wir werden sicher noch viel dazulernen, aber dafür, was ich jetzt gerade habe, spricht einmal einiges und dann schauen wir, was wir noch mehr lernen, wie wir es noch verbessern können. Also, du kennst den Spruch, Frühstück wie ein König oder so ähnlich und Abendessen wie ein Bettelmann. Du musst jetzt nicht am Abend wenig essen, aber die Nährstoffaufnahme auf die erste Tageshälfte zu verschieben, ein Frühstück zu essen mit ausreichend Eiweiß zwischen 1 und 2 Stunden nach dem Aufstehen ist eine wahnsinnig gute Idee, vor allem wenn das Protein auch in die erste Tageshälfte verschoben wird. Ein frühes Mittagessen, früh heißt jetzt nicht, du musst um 11 Mittag essen. Früh heißt eben nicht um 2, 3 oder 4. Und je regelmäßiger und je pünktlicher diese Mahlzeiten sind, also dass es nicht eben einmal esse ich um 12, manchmal esse ich um 2, manchmal esse ich um 4, manchmal lasse ich es ganz aus, sondern dass du immer einen regelmäßigen Rhythmus hast, um dem Körper zu signalisieren, erstens, du bist in Sicherheit, zweitens, wir verhungern nicht und drittens, es ist Tag. Ja, das ist sehr, sehr hilfreich. Dann eben das Abendessen, bisschen Kohlenhydrate reduzieren, also im Sinne der Faustformel und idealerweise 3 Stunden vor dem Einschlafen ist es abgeschlossen und dazwischen die Zwischenmahlzeiten so einteilen, dass es für dich passt und wenn das für dich neu ist, fang mit ein bisschen mehr an. Tu mal am Vormittag eine rein, tu am Nachmittag eine rein und schau es nach ein paar Tagen, wie es dir damit geht. Es dauert ein paar Tage, um dann, wo du dann merkst, dass du mehr Energie hast. Ja? Die Anzahl der Mahlzeiten, die du brauchst, entscheidet im Endeffekt dein Hunger und deine Sättigung. Und es hat natürlich auch damit zu tun, wie viel du körperlich arbeitest, was du sonst machst, wie viel Stress du hast. Ja, mir ist lieber, du isst öfter als dieses, wie ich mir liebevoll meine Diätgeschädigten, die essen dann so auf Vorrat. Ja, ich kenne es von mir früher, vor über 30 Jahren, als ich noch auf Diäten war, wo du dann sagst, ja, aber das darf ich jetzt aufessen, weil dann gibt's wieder lang nichts. Mal diese Angst, quasi nichts mehr zu kriegen oder nicht mehr essen zu dürfen, weil in deinem Kopf darfst du dann erst dann essen. Und dann beginnen wir über unseren Sättigungspunkt hinaus zu essen und zu viel zu essen. Und auf den wollen wir ja hören. Also lieber öfter essen und aufhören und dann bist halt nach einer Stunde wieder hungrig, dann isst halt wieder was. Wenn du für dich das quasi lernen willst, was ist der für dich richtige Abstand zwischen den Mahlzeiten? Wie verhindere ich Heißhunger? Wie normalisiere ich, repariere ich meine Sättigung? Dann könnte mein Fast Formel 3S-Programm etwas für dich sein. 3S steht für 3 Schritte zum Wohlfühlgewicht. Also der Schritt 1 ist Heißhunger verhindern, der 2. ist Sättigung normalisieren und der 3. Schritt ist gute Gewohnheiten für immer, damit es dann auch für dein Leben so bleibt, ja, das neue Normal, wie ich das nenne. Das verlinkt mir dir gerne in den Shownotes. Und jetzt kommen wir noch zum Superfood der Woche. Und zwar die Chiasamen. Die sind mir gerade wieder mal untergekommen und da habe ich mir gedacht, das ist spannend, darüber reden wir. Also wenn ihr Chiasamen kennt, das sind so kleine graue Samen und die werden ein bisschen mit Leinsamen verglichen, weil die auch ähnlich hohe Mengen an Omega-3 haben. Also dieses Omega-3, das Pflanzliche, das der Körper erst umbauen muss, bis wir dann die haben, die wir wirklich brauchen. Aber für einen Samen, einen Kern, extrem viel drinnen und auch wahnsinnig viele Ballaststoffe. Und wer Chiasamen schon mal verwendet hat, weiß, wenn man die einweicht, dann bilden die so ein Gel, wie auch Leinsamen, bilden die so eine Gelschicht und diese Gelschicht sind eben die wertvollen Ballaststoffe. Und das hilft der Sättigung, das hilft, dass der Blutzucker nicht so stark ansteigt nach einer Mahlzeit. Es unterstützt die Darmgesundheit, weil das Mikrobiom sich von diesem Gel ernährt. Es enthält Calcium, Magnesium, Eisen. Es sind also ganz tolle Sachen. Und da habe ich auch 1 oder 2 Sachen, waren so erst in letzter Zeit für mich neu. Wie man sie verwendet und zubereitet, macht einen riesigen Unterschied und zwar einen größeren, als ich dachte. Deswegen, ich sage es auch, wir werden jetzt in der Foodplan-App die Rezepte ein bisschen anpassen, um dem gerecht zu werden. Also, ich weiß nicht, ob du jemals darauf geachtet hast, aber wenn du Leinsamen isst, die ganz sind in deinem Essen und du isst sie mit einem Brot, dann kann das sein, wenn du genau schauen willst, dass sie ganz wieder hinten rauskommen. Und sehr ähnlich ist es mit Chiasamen. Chiasamen entwickeln dieses Gel und es ist ganz toll, aber wir müssen sie zerkauen, um in die Mitte zu kommen, um an diese Omega-3-Säuren dran zu kommen. Die sind nämlich da drinnen und nicht draußen dran. Und das ist so, dass eben, wenn wir ganze Chiasamen, wie wir es alle, nämlich ich auch bis jetzt, gemacht haben, einweichen, ist es super für Blutzucker, super für die Ballaststoffe. Aber die Omega-3s sind verfügbar, aber sind viel besser verfügbar, wenn wir, Achtung, wenn wir sie mahlen. Wir haben es extra getestet, es geht in einen Mixer, kannst du sie zermahlen oder ich habe zu Hause so eine kleine Kaffeemühle, die verwende ich nur für Gewürze und für solche Dinge. Und jetzt sind da viele Omega-3-Fette drinnen und das heißt immer was, genau, die sind ganz empfindlich. Das heißt, du solltest nur mahlen, wenn du sie direkt, bevor du sie verwendest, weil die sonst sehr schnell ranzig werden. Dann, und das ist ganz wichtig, sollten die lange und ausreichend eingeweicht werden. Und da habe ich jetzt auch immer früher so 15, 20, 30 Minuten gemacht, aber es beginnt bei 2 Stunden. Und da geht es darum, dass dieses Gel sich erst einmal richtig bilden muss und die Gelstrukturen sich bilden muss und es scheinbar viel besser passiert und viel stabiler ist, wenn das lang genug ist. Und deswegen dieses, ich rühre die schnell, ich schmeiß die Chiasamen über meinen Joghurt, Skier, was immer und rühre das ein bisschen um, lasse es 5 Minuten quellen und esse es, da ist es lang nicht so verfügbar, wie wir glauben und da entgeht uns einfach wahnsinnig viel, nämlich davon haben wir praktisch keinen Nutzen, weil weder hat sich das Gel gebildet, noch kommen wir an das Innere wirklich heran. Also je länger, umso besser. 2 Stunden ist das Minimum, 24 Stunden finden die auch ganz super. Und dann ist eben auch das Omega-3 und Omega-6 besser verfügbar, weil wir es zermalt haben, aber auch durch das Einweichen. Und dann gibt es ein bisschen, das ist ja scheinbar ein bisschen umstritten, soll man sie jetzt nur in Wasser einweichen oder in was anderem? Und es spricht einiges dafür, sie nur in Wasser einzuweichen, weil dann sich das Gel besser bilden kann. Und gerade, und ich gebe es zu, ich habe es in Kokosmilch eingeweicht oder in anderen Dingen, wenn da Fette und Proteine dabei sind, dann kann sich das quasi, bildet sich das irgendwie um die Fette und Proteine herum, dann bildet sich die Gelstruktur, die eben so super ist, nicht so stabil aus. Aber Samen und Getreide enthalten oft sogenannte Antinährstoffe, das ist so ein Überbegriff, ein vereinfachter, für zum Beispiel eben in diesem Fall die Phytinsäure. Und die Phytinsäure ist ein Stoff, der verhindert, dass wir Mineralien, die da drinnen vorkommen, aufnehmen können. Das heißt, wenn etwas sehr viel Phytinsäure enthält, dann können wir das Magnesium, das Eisen, das Kalzium, das da drin ist, nicht gut aufnehmen. In Chiasamen ist viel Phytinsäure drinnen, genauso wie übrigens in Weizen. Und wenn wir das dann eben da drinnen lassen, dann ist da Kalzium und Magnesium und Eisen drinnen, aber leider nehmen wir das nicht auf. Und es bindet uns auch noch lustig, das Eisen, Magnesium und Kalzium, das in anderen Dingen drin ist, die wir gleichzeitig gegessen haben. Und plötzlich ist das Müsli zwar nett, dass du da isst, aber leider kriegst du das Eisen, das Kalzium und das Magnesium davon nicht raus. Und deswegen wollen wir die gerne deaktivieren. Einweichen ist ein wichtiger erster Schritt. Aber das Zweite, was hilfreich zu sein scheint, sind fermentierte Lebensmittel. Und jetzt haben wir den Widerspruch, wir sollen es nicht in Milch einweichen oder in Joghurt, weil da ist doch die Sache mit dem Eiweiß und dem Fett. Aber gleichzeitig hilft fermentiertes. Also erstens einmal, wenn du jetzt Chiasamen zu einem Brotteig, zum Beispiel zu einem Sauerteig dazu tust, dann ist es ja ein Sauerteig, der fermentiert, dann wird die Phytinsäure dort abgebaut. Das funktioniert auf jeden Fall. Gleichzeitig ist es so, dass wenn man jetzt eben ein bisschen Joghurt ins Einweichwasser tut, dann würden die Bakterien, wenn man es dann über Nacht stehen lässt, diese Phytinsäure deaktivieren und dann hast du die Gelbildung und hast wahrscheinlich nicht viel verloren, weil ein bisschen Fett und ein bisschen Proteine und hast es, weil du es gemahlen hast, auch noch die Omega-3s verfügbar. Also, der langen Rede, kurzer Sinn. Mal die Chiasamen davor getrennt, nicht mit Müsli zusammen, sondern irgendwie getrennt in einem Mixer, mit einer Kaffeemühle, wie auch immer. Und dann weich sie in Wasser ein, mindestens 2 Stunden, eher über Nacht. 24 Stunden ist auch überhaupt kein Problem. Ja. Und wenn du möchtest, finde ich eine gute Idee, gib 1-2 Esslöffel Joghurt oder Skier oder irgendwas oder Kefir, irgendwas, was Bakterien enthält, die fermentieren, mit rein, sodass die, während sie da vor sich hin quellen, auch noch die Phytinsäure deaktivieren können, was die Nährstoffe für dich besser verfügbar macht. Also ich hoffe, das waren ein paar neue Tipps für eure Chia-Verwendung und wie gesagt, wenn ihr schon Mitglied seid und die Foodline-App auch habt, dann wundert euch nicht, dass wir in den nächsten Tagen nach und nach Tipps hinzufügen werden bei den Rezepten, die Chia enthalten, um auch das zu verbessern. Weil wie gesagt, ganz so klar war mir das nicht, dass das Mahlen so einen riesen Unterschied macht und auch, dass es besser ist, in Wasser, aber eben mit fermentiertem Zusatz einzuweichen, dass es scheinbar das Ganze echt bioverfügbarer macht. Auch ich lerne ständig dazu und freue mich darüber. Wenn ihr Fragen habt, weil ihr neue Dinge lernen wollt von mir oder einfach etwas unklar ist, immer her mit den Fragen. Schickt sie mir an podcast@faustformel.com oder kommentiert auf Spotify, auf YouTube, wo immer ich das sehe. Und wenn ihr für den Newsletter angemeldet seid, meinen wöchentlichen Newsletter, bekommt ihr ja auch am Sonntag eine E-Mail, dass wenn die neue Folge online ist. Und dort ist immer ein Link drinnen, mit dem ihr für die nächsten Themen abstimmen könnt, weil ich schaue jetzt immer auf der Liste, was ist beliebt, was wollt ihr wissen? Und daraus kommen dann immer die nächsten Themen. Das heißt, macht auf jeden Fall mit. Den Link zum Newsletter findest du auch in den Shownotes. Ich freue mich bis zum nächsten Mal. Baba!